Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des ÖDP Regensburg Podcasts. Ich bin der Robert und in der letzten Ausgabe haben wir vor allem sehr viel über die aktuelle Stadtratspolitik gelernt. Und bevor die Podcast-Ausgaben dann in die Sachthemen gehen, möchten wir noch einmal eine politische Brücke von früher zu heute schlagen. Deshalb habe ich mir Joachim Graf eingeladen. Servus, Joachim.
Ich habe die Ehre.
Joachim, keiner passt besser zum Thema Politik im Wandel der Zeit als du. Seit 1982 bist du bei der ÖDP, davor warst du aber bei der Jungen Union. Wie passt das zusammen?
Ja, das kommt daher, dass ich in einem kohlraum schwarzen Elternhaus aufgewachsen bin. Und zwar in Oberaudorf, wo ein gewisser Edmund Stoiber ebenfalls zugange war. Ich war im selben Kindergarten, in derselben Grundschule und sogar im selben Gymnasium wie dieser Eduard. Ich habe es aber nicht gewusst. Erst viel später ist mir das gekommen, dass das der war. Und war also dann mehr oder weniger automatisch dann bei der Jungen Union. Und dann habe ich mich mit Politik beschäftigt und habe gemerkt, dass das nicht meine Richtung ist. Mhm. Ich bin dann ausgestiegen aus der Jungen Union 1972 und habe gesagt, nie mehr Politik, das ist nichts für mich. Und dann habe ich in Regensburg 10 Jahre später den Herbert Kurul kennengelernt. Das war eigentlich der Gründervater der ökologischen Bewegung in Deutschland. Er hat das Buch Ein Planet wird gegründet, hat er geschrieben, also eigentlich ein Bestseller zur damaligen Zeit. Wir haben uns in einem kleinen Kreis getroffen und dann fragt er mich so ganz unschuldig, ja, würde das heißen, dass Sie unsere Linie unterstützen würden? Da habe ich gesagt, ja. Und damit war ich praktisch prädestiniert zum Landtagskandidaten 1982. Habe ich gleich 0,4% zusammengekriegt. Ja.
Aber für die ÖDP?
Für die ÖDP, ja. Da hat noch niemand gewusst, was ÖDP ist. Ne?
Mhm. Aber wie hat es dich nach Regensburg verschlagen?
Regensburg hat es mich schon viel früher verschlagen. Schon nach dem Studium bin ich einfach ans Goethe-Gymnasium gekommen als Lehrer. Und war da bis 2011 in Diensten.
Und jetzt bist du kein Lehrer mehr.
Jetzt bin ich Pensionist.
Pensionist ja. Und Stadtrat.
Ich war gern Lehrer, aber ich bin genauso gern Pensionist. Ja, Stadtrat, wie gesagt, also das war dann die Aufgabe, die ÖDP aufzubauen. Ich war etwa 10 Jahre lang Kreisvorsitzender und für mich war es mir wichtig, dass man die ÖDP überhaupt bekannt macht. Was das für ein Grund ist, dann der Unterschied zu den Grünen, warum 2 Ökoparteien, was hat das für einen Sinn? Das war für mich das Erste. Wir haben schon 1990 und 1996 für einen Stadtrat kandidiert, leider ohne Erfolg. Die ÖDP war einfach zu wenig bekannt, wir waren zu wenig Leute, wir haben zu wenig Erfahrung gehabt. Und 1996 hat es dann hingehaut. Da haben wir unsere jungen Ökologen, wir haben sehr viele Studenten gehabt, die die jungen Ökologen gebildet haben. Die haben da all die Radeln aufgemotzt, wieder verkehrstüchtig gemacht, orange angemalt und dann war hinten ein Schild ÖDP mit dem Fahrrad in den Stadtrat. Und da hat es hingehauen. Dann war ich aber Einzelkämpfer und das war eine harte Zeit. Bei einem OB Scheidinger, CSU, das war wirklich sehr hart. Und meine Freunde von Straubing, von Schwandorf, die schon im Stadtrat waren, die haben mich ein bisschen beraten und gesagt, als ersten Antrag musst du einen Prüfantrag stellen. Der wird nicht so leicht abgelehnt, weil wenn der erste Antrag abgelehnt wird, ist schon schlecht. Gut, dann habe ich einen Prüfantrag gestellt. Damals ist das Thema gewesen, Sperrung der Steinernen Brücke für den Kfz-Verkehr. Und dann habe ich eine Prüfung beantragt, wie man die Steinerne Brücke so sperren könnte, dass der Privatverkehr nicht mehr durchgeht, sondern bloß Busse und Notfahrzeuge. Und die Antwort hat mir gezeigt, wie wenig ernst man die ÖDP und mich genommen hat. Der Planungsreferent der damalige hat mir dann ein Bildchen gegeben und da war ein Spitzwegsoldat drauf mit Hellebarde und so quasi, wir konnten ja so einen Soldaten da hinstellen, nicht der dann den Verkehr aufhält. Also schlicht und einfach gezeigt, dass man mich nicht ernst nimmt. Ich habe mehrere Anträge gestellt und ein weiteres Thema war die Installation des Mobilfunks. Da ist eine große Gruppe von Mobilfunkgegnern gegeben und ich hatte dann einen Antrag gestellt, dass bei dem runden Tisch zu Mobilfunkanlagen auch diese Mobilfunkgegner mit einbezogen werden. Und das war wirklich ein Gag, dieser Erfolg. Der Herr Scheidinger hat nämlich bei den Anträgen immer so gefragt, wenn ein Antrag von der CSU oder von der Stadtverwaltung war, dann hat es geheißen, wer ist gegen den Antrag. Dann hat die Opposition Händchen gehalten. Wenn ein Antrag der SPD oder sonst eine Opposition dabei war, und es geheißen, wer ist für den Antrag. Dann haben auch wieder die Opposition die Händchen gehalten. Die CSU haben immer gewusst, sie brauchen nie die Hand zu halten. Und bei meinem Antrag hat sich der OB, weiß nicht, absichtlich oder unabsichtlich verredet und er hat gesagt, wer ist gegen den Antrag? Die CSU haben gewusst, wir brauchen die Hand nicht heben, wir haben gewusst, das ist unser Antrag, das ist ein Durchganger. Das war also unser erster, in Anführungszeichen, Erfolg.
Also richtige politische Kniffe, wie man sie so aus Serien eigentlich kennt.
Sagt man Trick, ja.
Ja. Trick, ja. Aber zurück zur Steinernen Brücke. Man hat sich ja früher gar nicht vorstellen können, dass keine Autos drüber fahren. Richtig. Und jetzt könnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass überhaupt irgendein Fahrzeug drüber fährt, ja, wenn man sieht, wie viele Leute da zu Fuß gehen. Jetzt ist ja eher die Diskussion sogar, dass Fahrradfahrer stören.
Ah ja, und, das ist mir neu, ja.
Okay, und ja, so kann man, also so vergeht dann das mit der Zeit und also ändert sich auch das Denken und kleine Erfolge.
Richtig,
wie ist es dann, also ich glaube, eine Zeit lang, als ich noch studiert habe, gab es noch Busse, die drüber gefahren sind?
Ja, richtig. Beim nächsten Wahlkampf, das dürfte 2002 gewesen sein, da sind noch Busse drüber gefahren und da haben wir einen Fototermin auf der Steinernen Brücke gemacht und weiß nur, dass uns permanent Busse, das heißt, wir waren seinen Bussen im Weg gestanden. Nicht? Mhm. Ja, das hat sich dann erledigt, nachdem einmal ein Bus einen Unfall gehabt hat. Der ist beim Theater, anstatt nach links abzubiegen, geradeaus gefahren. Der Fahrer ist ohnmächtig geworden, ist dann an die Wand geprallt, hat also einen richtigen Riss in der Wand gegeben. Und daraufhin hat die Stadtverwaltung die Passage der Busse über die Steinerne Brücke verboten, weil sie Angst haben, wenn der Bus gegen diese Barriere da, gegen dieses Geländer fährt, dann ist der weg.
Ja, da ist eine Drohne drin.
Ja. Während wir natürlich vorher bei dem Bürgerbegehren zur Sperrung der Steinerne Brücke auch fest mitgemacht haben, das ist klar.
Ja, ist es dann durch dieses Bürgerbegehren gekommen oder wie
die,
ist es
ja, politisch das Verbot passiert, für den Privatverkehr ist durch das Bürgerbegehren gekommen und dann konnten nur noch Busse und Notfahrzeuge drüber fahren. Ja. Notfahrzeuge dürfen jetzt auch noch drüber fahren, ne, mit Blaulicht. Ja, also das war dann schon lustig. Es war eine harte Geschichte. Nicht? 2002 habe ich dann, ist es mir gelungen, einen gewissen Professor Dünninger für die ÖDP zu engagieren und der war bekannt wie ein bunter Hund, muss man ehrlich sagen. Er hat da Führungen gemacht, er hat viele Bücher über Regensburg verfasst. Er war, ja, so wie er die früheren Leute waren, ökologisch, man hat nichts weggeschmissen, man ist nicht unnötig rumgefahren und solche Sachen. Ja. Also es war nicht der fundierte Ökologe, muss man ehrlich sagen. Aber
ein nachhaltiger Mensch halt.
Ein nachhaltiger Mensch und es war ein Hallo-Zeichen für die ÖDP. Endlich ist die ÖDP bekannt worden. Ah, das ist ja da, wo der Dünninger dabei ist. Wie alle berühmten Leute hat es natürlich Schwierigkeiten gegeben mit dem Herrn Dünninger. Aber die Folge war, dass dann 2008 war das, ein Dritter dazugekommen ist. Und dann haben wir eine Fraktion gehabt. Das war also wirklich sehr, sehr schön. Und dann ist natürlich der Benedikt Suttner dazugekommen. Das ist natürlich ein in der Wolle gefärbter Ökologe. Und da haben wir dann wirklich von da ab ökologisch arbeiten können. Das war wirklich super. Und ich bin dann 2013 in den Bezirkstag gekommen. Ich habe gemeint, ich komme von der Hölle in den Himmel, was das Klima anbelangt. Das war das, wie ich mir vorstelle, dass man Politik macht. Nicht parteiorientiert, sondern sachorientiert. Das war wirklich ein Kollegialorgan, das sich um die Aufgabe gekümmert hat. Das war wirklich eine sehr schöne und auch sehr lehrreiche Zeit, muss ich sagen. Ich habe auch sehr viel gelernt dabei.
Weil da die Ergebnisse so nicht nach außen getragen werden, deswegen kann man nicht so viel Parteimarketing machen.
Das war wohl sicher, das merkt man beim Stadtrat auch. In den nicht öffentlichen Teil geht es oft viel weniger polemisch zu, wie im öffentlichen, wenn die Presse da ist oder wenn die Zuschauertribüne voll ist. Dann muss man ein bisschen Zirkusarena spielen. Ne? Das ist nicht das meine. Also das, darum habe ich mich da im Bezirkstag doch wesentlich wohler gefühlt, als dann die bunte Koalition da gekommen ist. Dann hat es allgemein für alle ein bisschen mehr Zügelfreiheit gegeben. Und nur dazu jetzt mit der Frau Maid Schwarzfischer, da ist das Klima im Stadtrat im Vergleich zu früher wesentlich besser geworden.
Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Aber wie gehst du persönlich so ein bisschen damit um? Weil ich meine, als Oppositionspolitiker, vor allem von der ÖDP, wo man jetzt halt auch nicht so bekannt ist und immer mal wieder eine These vertritt, die halt nicht populär ist, aber vielleicht sachlich richtig. Spielt es auch in deinem Privatleben mit ein oder so? Hast du auch mal Privathass erlebt dadurch?
Ja, ich muss sagen, zur ÖDP bin ich eigentlich nur über meinen Beruf als Lehrer gekommen. Ich bin Biologielehrer. Und da habe ich gesehen, dieses Programm, das der Herr Gruhl da vertritt, das die ÖDP vertritt, das ist genau das, was ich meinen Schülern, vor allem im Leistungskurs, im Bio-Leistungskurs, nahebringen wollte. Ich habe das Buch deshalb gelesen, weil ich mich vorbereiten wollte auf meinen Leistungskursen. Mir ist es, wie gesagt, auch da bin ich immer noch nicht genug Politiker. Mir geht es auch jetzt noch nicht so um die Macht. Mir geht es darum, ein Thema auf den Tisch zu bringen und eine Diskussion zu ermöglichen. Und ich weiß, dass unsere Haltung, unsere Ansichten zwangsläufig sich durchsetzen werden. Das merkt man jetzt mit Friday for Future. Genau das habe ich 40 Jahre meinen Schülern erzählt. Und jetzt plötzlich bricht es auf. Das sind so Entwicklungen, da tut sich manchmal lang nichts, scheinbar gar nichts, es ist eine Puppenruhe. Und irgendwann gibt es einen Knacks und plötzlich ist alles da.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Und vielleicht sind wir da so manchmal immer so Zeit voraus und dann schaffen wir es nicht, die Erfolge für uns zu verbuchen, weil sonst wären wir jetzt ein bisschen erfolgreicher.
Das ist so, da hat der Bernhard Suttner, der ehemalige Landesvorsitzende, der Vater von Benedikt, hat dieses schöne Beispiel gebracht. Wir das Burm haben wir oft beim Skibergerl, haben wir die Pisten mit dem Schlitten glatt druckt, dass wir schöne Piste haben. Und dann sind die Großen und die anderen kommen und haben uns wieder weggestaubt und sind mit dieser schönen Piste, auf dieser schönen Piste gefahren. So ist es bei uns schon öfter gewesen. Gute, schlaue Politiker tun dann hinten noch so, als hätten sie das Ganze erfunden. Wobei ich sagen muss, das lasse ich einer. Mir ist es wichtig, dass die Sache durchgeht. Ja? Also das ist für mich auch das A und O überhaupt. Also auch hier geht es weniger um die Parteipolitik, sondern um die Sachpolitik. Ich bin nur absolut überzeugt von Anfang an, dass die Programme der ÖDP, dass die so sachgemäß sind, dass man gar nicht daran vorbeikommt über kurz oder lang.
Ja, oft sind die Leute ja auch dankbar für unsere Inputs, auch wenn sie es nicht öffentlich sagen, aber letzte Ausgabe haben wir ja gehört, dass wir auch gebeten worden, mal wieder grüne Politik reinzubringen, weil das ein bisschen gefehlt hat, trotz Regierungsbeteiligung.
Ja.
Und man sieht es ja auch beim Bienenvolksbegehren. Ich glaube, das war auch im Landtag dann oder im Land Bayern oder auch gar deutschlandweit ein großes Anliegen der Bevölkerung, wo es halt einfach nicht politisch umgesetzt wurde. Richtig. Dann muss man selber anschieben.
Richtig, ja. Ja, also das, wie gesagt, und jetzt läuft das wirklich super. Ich sehe mich da in unserer Fraktion so als Elder Statesman. Ich habe natürlich den Überblick. Ich habe die Erfahrung. Ich weiß, was dann und dann war. Ich kenne mich in Regensburg aus wie in meiner Westentasche. Die Jungen, na gut, die haben den Impuls, die setzen das dann um. Also das ist eine Zusammenarbeit, schöner könnte es gar nicht sein. Da sieht man also, dass die alten weißen Männer nicht bloß immer hintro sind, sondern auch mal vorn mitmischen können. Ne?
Auf jeden Fall, ja, das ist natürlich eine ungerechte Diskussion, weil es gibt ja auch viele ältere Leute, die auf unserer Seite stehen.
Richtig, es gibt die Opas for
Future. Opas for Future. Ich kenne das Klimanetzwerk für unsere Enkelkinder.
Ja,
gibt super, super Sachen, aber die Gegenseite ist halt so präsent, deswegen gibt es so. Und es gab ja schon immer Generationenkonflikte,
Richtig, das gehört zum Leben, ganz klar. Aber es hat auch immer diese Zusammenarbeit von Enkel und Großeltern geben. Es ist erstaunlich, weil meistens Enkel und Großeltern halten zusammen. Das war von Anfang an in der ÖDP. Da sind viele von den damaligen Gründungsleuten sind schon gestorben. Das waren die Großeltern. Und dann haben wir viele Junge gehabt. Ich habe da jungen Ökologen erwähnt gehabt, die damals eine sehr große Rolle gespielt haben. Ich war da eigentlich mehr so in der Mitte drin, also ein bisschen ein Sonderling, als so in der Mitte, das 35, 40 Jahre. Aber das war in der ÖDP schon immer ein Thema, diese Zusammenarbeit der Generationen, über Generationen hinweg. Weil wir müssen ja die Politik machen, die dann unsere Enkel, unsere Kinder auslöffeln müssen. Diese Einsicht müssen wir einfach weiter verbreiten.
Ja, und vor allem sind ja die Ressourcen unterschiedlich, wie du schon sagst. Die Älteren haben mehr Erfahrung, Jüngeren haben mehr den Wissensdrang und ein bisschen
die Power, richtig, ja.
Genau, also ich finde auch, dass es bei uns in Regensburg sehr gut klappt mit der Mischung. Ich bin ja jetzt auch eher einer, der drin ist. Ich finde ja meine Generation, also die Generation Y, hat ja gar nichts gemacht in dem Sinn. Da klafft ein riesiges Loch. Aber es gibt die Älteren und die Jüngeren, so viele 20-Jährige um die Tränen haben wir jetzt rum und viele über 50. Und ich bin jetzt auch irgendwie so einer, so da drin, der auch was anschieben möchte, sich noch eher jung fühlt, aber eigentlich in der verlorenen Generation ist, sag ich mal. Also so muss ich meiner Generation tatsächlich sagen.
Interessant, ja.
Gehen wir mal wieder noch ein bisschen zurück zu alten Themen. Du hattest die Steinebrücke angeschlossen. Ja. Du hast gesagt, die Stadtautobahn war jetzt nicht dein Thema, das war vor dir.
Ja,
aber es war ja immer irgendwie ein Thema. Also zumindest konservative Leute wollten schon immer irgendwie doch nochmal einen Autobahnring oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt hier spazieren, Entschuldigung, wir nehmen in Rheinhausen auf, da ist ja immer noch die Brücke vorgeplant, frei, also Becker manche Gasse, würden es wahrscheinlich am liebsten immer noch machen.
Das ist erstaunlich, diese Fraktion ist immer noch erstaunlich stark, auch im Stadtrat haben wir also sowas. Wir sehen, wenn wir unsere Politik durchsetzen müssen, werden wir nicht ganz ohne Einschränkung durchkommen. Ja? Wir können nicht so einfach so weiterleben wie bisher, so wie wenn nichts wäre. Eben gerade im Hinblick auf die Ressourcen für unsere kommenden Generationen. Ich halte es übrigens für durchaus konservativ, diese Haltung. Edmund Burke, der englische Politiker und Philosoph, hat ihm gesagt, Konservatismus ist die Partnerschaft der Lebenden mit den vergangenen und den kommenden Generationen. Und ich glaube, soweit ich das jetzt gesehen habe, in diesen 30 Jahren, wo ich in der ÖDP bin, keine Partei praktiziert diese Generationenzusammenarbeit so gut wie die ÖDP?
Auf jeden Fall. Ich denke, wenn ich Konservativismus sage, denke ich meistens über wirtschaftlicher Konservativismus.
Ja, richtig.
Und ich glaube, das denkt fast jeder mittlerweile, richtig, weil wir nur noch wirtschaftlich denken und gar nicht mehr gesellschaftlich in dem
da
Sinn.
Da denkt man an die Geldsäcke oder die an der Macht kleben. Ne?
Und die wollen es nicht abgeben.
Die alten weißen Männer. Und gegen den müssen wir sozusagen im Zangenangriff vorgehen, sowohl von den Jungen her als auch von den Älteren. Ja.
Genau, es ist eigentlich ein Gesellschaftsthema, aber wenn man von Konservativismus redet, redet man öfters von wirtschaftlich und da sind wir ja wirklich konservativ unterwegs.
Ja.
Und du hast vorhin, die ÖDP ist mit den Radeln groß geworden, sagen wir mal so,
ja,
aber man merkt in der Stadt nicht viel davon. Ja. Also bloß mit dem, also es ist mal ein bisschen besser geworden, dass man ein paar Sachen fahren
also,
aber
in der Zeit, wo ich jetzt in Regensburg bin, seit 1977, ist es sehr viel besser geworden.
Okay, dann war es davor aber sehr schlimm.
Wesentlich anders, da ist da, wo jetzt Fußgängerzone ist, da sind Autos gefahren. Das kann man sich jetzt fast gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich müssen wir jetzt andererseits, das ist eine gewisse Gefahr, man merkt also, beim Radlfahren müssen wir auch noch ein bisschen mehr Ordnung reinbringen.
Ja, vor allem getrennte Infrastruktur, finde ich.
Ja, richtig. Das ist klar. Also da muss man durchaus noch darauf drängen, dass die gegenseitige Rücksicht ein bisschen von allen Seiten ein bisschen mehr propagiert wird. Das ist aber insgesamt im Leben so. Also je mehr Leute auf einen Haufen beieinander sind, umso mehr muss man sich gegenseitig rücksichtsvoll verhalten, ist klar.
Auch wieder ein gesellschaftliches Thema, ja. Also die Rücksicht untereinander ist ein bisschen zurückgegangen wahrscheinlich. Siehst du es anders?
Durchaus, wobei es früher gar nicht einmal so sehr die bewusste Rücksichtnahme war, sondern es war halt, man tut das und man tut das nicht.
Mhm.
Und diese Regeln haben halt dann so eine gewisse, gewisse Ordnung reingebracht. Es wäre jetzt schön, wenn das dann wirklich dieses Verhalten von der eigenen Überlegung kommt, ja, dass ich Rücksicht nehmen muss auf die anderen.
Aber nicht aus gesellschaftlichen Zwängen, sondern einfach aus Klugheit.
Einsicht.
Aber du bist ja eher so biologisch unterwegs.
Ja.
Gab's da in deiner Zeit für Meilensteine oder für Sachen, wo du sagst, da habe ich verloren oder da hätte ich gern was anders gehabt?
Ich muss sagen, also trotz allem, es war mühsam, aber es ist immer bergauf gegangen. Ich habe nicht bloß Biologie, sondern auch Chemie unterrichtet. Wir haben an unserer Schule schon vor 30 Jahren fast eine Anlage zusammengebaut, Photovoltaik, Wasserstoffherstellung, also Wasserelektrolyse und ein Rennauto mit der Brennstoffzelle. War also wunderbar in der Schule. Man hat die Photovoltaikzelle ans Fenster hingestellt. Die Kinder haben dann gesehen, wie dann die Gasperlen, Wasserstoff und Sauerstoff in dem Gefäß da raufgegangen sind. Und dann haben wir den Wasserstoff abzapft, hat mit einer Spritze da das Rennauto geimpft, sozusagen, das ist durch den Chemiesaal gesaugt. Ein Riesenhallo, aber der Sinn war, denen zu zeigen, es geht ohne Benzin. Das war ja damals unvorstellbar, ein Auto ohne Benzin. Ne?
Ist heute auch noch unvorstellbar für viele.
Zum Teil noch. Ich sage, das kommt jetzt langsam. Ne? Ja. Und das war für mich also sowohl als Lehrer als auch vom Politischen her, ich habe natürlich schon den Gedanken gehabt, das müssen wir politisch auch durchsetzen. Da habe ich gewusst, wenn die junge Generation das kapiert, dann haben wir gewonnen.
Deswegen gehen Veränderungen ja immer so eher im 20- bis 30-Jahres-Rhythmus.
Richtig, richtig.
Aber das ist ja das, was jetzt den Jungen eben Angst bereitet, dass die Zeit vielleicht in 10, 12 Jahren, manche Wissenschaftler sagen, in 8 Jahren können wir die 1,5 Grad nicht mehr greifen. Mhm. Ja, dass da halt die Panik jetzt dann doch ausbricht, weil jeder kennt es vom Lernen, wenn morgen Prüfung ist und man hat noch nichts gemacht, dann geht's. Aber wie nimmst du den Leuten die Angst?
Dabei habe ich ehrlich gesagt, so ganz ohne Angst geht das nicht. Dabei habe ich noch andere Angst. Ich habe das in der Schule auch meinen Schülern gesagt, die haben einen Schwamm genommen, diesen schönen Tafelschwamm, den jeder kennt, habe den dann unter eine Wasserleitung gehalten, wo wenig Wasser rumtropft. Dann sage ich so, der Schwamm ist unsere Umwelt, das Wasser ist das Gift, das kommt in die Umwelt. Und dann warnst du und sagst, wir dürfen unsere Umwelt nicht vergiften. Dann sagen die, was möchtest du, da passiert doch nichts. Nicht? Das ist ein bisschen was da rein drauf, das macht ja nichts. Nicht? Bis plötzlich irgendwann unten das Gift herauskommt. Dann kommt die Panik, um Gottes Willen, das ist ja doch das Gift, das muss man schnell wieder abdrehen. Und dann dreht man ab und sieht, das unten läuft weiter. Die Geschichten kann man nicht so einfach umschlagen von heute auf morgen. Wie du gesagt hast, das dauert oft 20 Jahre. Das heißt, die Sünden unserer Väter, die schlagen jetzt auf. Und die Sünden der jetzigen Generation, die schlagen in der nächsten Generation auf. Das heißt, dass wir müssen in Generationenzyklen denken und müssen jetzt die Bremse reinhauen. Die nächste Generation wird noch zu beißen haben und erst die übernächste Generation kann ernten.
Wenn es dann noch was zu ernten gibt, ja.
Das denke ich wohl schon. Also als Biologe muss ich sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ganz extrem, wenn man sagt, natürlich kann man sagen, die Erde besteht weiter. Ja? Ob mit oder ohne Menschen. Es geht nur darum, ob wir ein Umfeld finden, die auch menschengerecht ist. Ne? Das müssen wir uns erhalten. Aber da glaube ich trotzdem als Biologe, da bin ich etwas hoffnungsvoll. Die Art Mensch ist sehr anpassungsfähig. Und wenn man schaut, wie manche Menschen auch heute schon in armen Ländern leben müssen, und sie leben trotzdem oft nur sehr lustig, das heißt also, es wird deshalb nicht untergehen, aber es wird enger. Und es geht eben darum, dass man sozusagen diesen engen Gürtel um unseren Hals nicht zu eng machen. Ja?
Spielräume bewahren.
Ja,
wäre vielleicht das Motto, ja.
Genau.
Spielräume, das ist immer eigentlich ganz gut zu unserem nächsten Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe. Wirtschaftspolitik.
Ja.
In Regensburg ja ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, weil wahrscheinlich in deiner Stadtratszeit vorangetrieben worden, auch eben unter Scheidinger.
Das war auch mit einem Grund, warum ich mich bei der ÖDP engagiert habe. Wir waren damals, die ganzen ÖDPler waren streng gegen die Ansiedlung von BMW. Das darf man gar nicht mehr laut sagen. Es war der beste Boden mit der höchsten Bonität in Bayern, der da verbaut worden ist. Das war mal unser erstes Anliegen. Was dazu kommt, der riesige Verkehr, der dadurch erzeugt wird.
Ohne den Nahverkehr großartig auszubauen,
richtig,
oder sonst irgendwas.
Richtig. Ja. Nahverkehr, das war ja halbes Mittelalter. Der Chef, der frühere, bisherige Chef der Rehwerk, sagen wir mal ganz leise, ein Preis, ja, kein Eingeborener, aber ein sehr fähiger Mann hat gesagt, Regensburg hat den Verkehr einer mittleren Großstadt, nein, einer großen Mittelstadt, so hat er gesagt, und sollte jetzt endlich dazu übergehen, den Verkehr einer Großstadt anzunehmen. Und das war wohl mit einem Impuls, dass jetzt die Schritte schon langsam anlaufen. Ja, man merkt es jetzt, ich bin ja im Aufsichtsrat der Stadtwerke und sehe da, was da jetzt so anfängt zu wachsen, wo man hoffentlich dann in einigen Jahren die Früchte ernten kann. Und ein zweiter Satz, den er gesagt hat, da haben unsere Oberen von allen großen Parteien geschluckt, hat er gesagt, Wachstum kostet. Und das kostet sehr viel. Und wir werden in den nächsten Jahren sozusagen viele Schulden von unserem bisherigen Wachstum zahlen müssen. Wir haben jetzt gestern eine Diskussion gehabt im Stadtrat, Flächen für Betriebsansiedlungen. Sie haben merken selber, Flächen für Betriebsansiedlung, Flächen für Wohnraum, das brauchen wir auch. Flächen für Verkehr, das sperrt sich alles gegenseitig. Wir können nicht immens weiter Industrie ansiedeln und nicht schauen, wo bleiben die Wohnungen, wo können die rumfahren, wie schaut die Verkehrsinfrastruktur aus. Das haben wir bisher gemacht. Und darum hat die ÖDP einen Antrag gestellt, dass solange der Mietpreis weiter steigt, keine neuen Firmen angesiedelt werden. Denn Firmenansiedlung heißt, mehr Wohnraum braucht man, mehr Verkehr entsteht. Und wir werden jetzt nicht mehr fertig. Ich sagte, wir ersticken im Verkehr. Dann haben sie ein bisschen gelacht im Stadtrat, aber ich gesagt, ja, zumindest schwere Atembeschwerden haben wir schon. Das weiß jeder, der im Berufsverkehr steckt.
Ja, vor allem kann man halt einfach nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts. Das ist ja vielleicht das Richtig. Argument, was solche Leute eher bewilligt, irgendwas zu machen. Man wird die Leute das Denken wahrscheinlich nicht austreiben können, dass Wachstum, Wohlstand, Arbeitsplätze bringt, aber halt die negativen Folgen blenden halt die Leute meistens aus.
Richtig, sowas. Aber diese negativen Folgen werden jetzt so sichtbar und so spürbar. Die Wohnungsnot ist eklatant. Das ist also eine Katastrophe, was wir da an Wohnungsnot haben. Der Verkehr bleibt stecken mit der Struktur, wie wir das haben, wo du also primär ohne Auto dann nichts mehr machen solltest. Die Einkaufsläden sind draußen irgendwo oder im Einkaufszentrum, wo man also mit dem Auto hinfahren soll und alles einladen, und zwar alle aus dem ganzen Viertel. Also wir sind früher mit dem Taschel ums Eck gegangen und haben bei den Geschäften einkauft. Da haben wir kein Auto gehabt. Wenn es hochkommt, ist man mit dem Radl gefahren. Ne?
Also ich habe auch kein Auto und komme super damit zurecht. Ja. Ich kann nur jedem Regensburger empfehlen, es auch mal stehen zu lassen, weil es natürlich auch dann die Strukturen anders...
Richtig, natürlich. Dann muss man auch die ganze Infrastruktur so gestalten, dass ich mit dem Fahrrad und zu Fuß auch überall hinkomme, wo ich hinkommen will. Und dass ich dann das Auto, so ich dann immer noch habe oder ausleihe, dann eben nur ausnahmsweise brauche.
Und wenn ich es dann mal brauche, dann stehe ich halt eben keine 30 Minuten im Stau, weil andere Leute auch mit dem Rad fahren. Ja, diese Vorteile sollte man ein bisschen mehr verfolgen. Aber es ist immer auch irgendwie traurig, oder? Dass Veränderungen erst kommen, wenn der Zwang so groß ist und man sich davor den Mund fusselig redet und sagt, aber so wird's kommen, und alle sagen, ja, du Depp.
Das ist frustrierend manchmal, richtig. Ja. Aber wie gesagt, nach dem, was ich jetzt so überblicke, von 82 bis jetzt, kann ich sagen, Hartholz wächst langsamer als wächst. Und es ist besonders hart. Und das ist auch typisch für die ÖDP. Wenn man schaut, was wir ja an Frustrationen bei Wahlergebnissen haben hinnehmen müssen, die anderen Parteien, die sowas probiert haben, sind alle eingegangen. Die ÖDP ist so stark wie noch nie. Also ich sage, das ist eben dieses Hartholz und jetzt inzwischen so stark, dass man es nicht mehr umhacken kann.
Ja, ist natürlich auch eine große Glaubwürdigkeit, weil du sagst es ja auch, wir sind vielleicht einer der wenigen, denen die Sachthemen wirklich am Herzen liegen. Und politisch interessierte Menschen merken das auch. Bloß haben halt viele in ihrer Freizeit jetzt nicht so viel Lust, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Ja. Aber die Zeit spielt vielleicht doch dann für uns.
Da bin ich überzeugt, ja.
Jetzt können wir schon die Brücke zur Zukunft so ein bisschen schlagen. Du scheinst ja noch große Lust zu haben. Also du bist jetzt noch...
So schön wie jetzt war es nie.
Ja. Also musst du es auskosten.
Das möchte ich noch ein bisschen auskosten. Und wie gesagt, in unserem Zusammenspiel, ich glaube, ich kann schon noch einiges an Erfahrung mit einbringen. Und ich sehe schon auch eine Aufgabe für mich, dass ich meine Altersgenossen, die Generation, weiter anspreche, was natürlich etwas schwieriger ist, aber auch das ist leichter geworden. Sogar da haben wir es schon leichter.
bin auch ziemlich erstaunt. Mein Vater ist auch irgendwie so altersgrün geworden.
Ja, ja.
Sag mal so auch mit Flächenverbrauch und sowas. Und richtig. Man kann ja nicht alles zupassen. Ja, ja. Wirtschaftlich vielleicht jetzt nicht, aber sondern.
Das dann, also was ich merke, das ist Verkehr und Wohnen. Da merken die meisten jetzt, so geht's nicht mehr. Mhm. Da muss was geschehen, ja.
Da sind dann Lösungen natürlich gefragt und wir bringen sie auch ein, auch in den Wahlkampf. Wo würdest du dich jetzt am meisten einsetzen in den nächsten 6 Jahren, wenn du wieder in den Stadtrat kommst?
Ja, also ich habe den Ausschuss für Verwaltung und Finanzen. Das ist jetzt mein Fachgebiet. Da geht es also darum, dass man die Finanzen vernünftig einsetzt. Es geht nicht darum, dass wir zu wenig Finanzen kriegen. Wenn uns da vorgehalten wird, ja, das, was ihr wollt, dann haben wir die Katastrophe, dann hat Regensburg kein Geld mehr. Stimmt nicht. Wir haben im Allgemeinen sogenannte Haushaltsausgabenüberreste, schwieriges Wort. Das sind Ausgaben, die wir gar nicht ausgeben können. Zum Beispiel, weil die Verwaltung das gar nicht verarbeiten kann, weil man bestimmte Grundstücke nicht kriegt, weil man auf irgendwelche Vorarbeiten warten muss und die sind inzwischen so groß, in Größenordnung von über 150 Millionen Euro im Jahr. Das heißt also, auch wenn wir jetzt etwas weniger Geld kriegen, hat die Verwaltung immer noch zu tun, das umzusetzen.
Das merkt man ja gerade in vielen Bereichen. Ich bin ja selbstständig und es scheint so, als können wir gar nicht mehr weiter wachsen, weil die Ressourcen einfach fehlen, richtig, vor allem humane Ressourcen. Richtig. Und das ist wohl auch in Regensburg natürlich eklatant. Deswegen ist es vielleicht auch heuchlerisch, den Leuten immer vom Wachstum zu erzählen, weil wenn wir jetzt nicht unfassbar produktiver werden, wird es wahrscheinlich kein Wachstum geben, weil die Boomer-Generation geht in die Rente. Richtig. Wo soll er denn herkommen? Also und wie gesagt, richtig, die Aufgaben können gar nicht mehr abgearbeitet werden. Ja. Wenn man jetzt eine Brücke ausschreibt, wird es ewig dauern, bis man Handwerker findet, die es machen.
Also wie gesagt, und da ist die Sache der Wirtschaft. Da bin ich auch im Wirtschaftsausschuss mit der Ansiedlung von Wirtschaft. Wie können wir die Wirtschaft so managen? Welche Art von Wirtschaft wollen wir haben? Meine, es gibt Wirtschaft, die ökologisch durchaus verträglich ist. Hm? Dass man das reinholt, ich glaube, da sind wir auch auf keinen schlechten Zweig. Das wird sich sicher in den nächsten Jahren auszahlen. Die Verwaltung, da geht es uns um Offenheit, Transparenz. Das ist für uns was ganz Wichtiges, da haben wir auch schon einiges erreicht. Also ein Informationsaufgabengesetz haben wir erreicht, eine Informationsfreiheitssatzung und solche Sachen, da arbeiten wir weiter. Das ist auch wichtig für uns jetzt. Also die Demokratie, wir sind nicht bloß ökologisch Partei, sondern ökologisch-demokratische Partei und da muss die Verwaltung auch mitmachen. Und wie gesagt, in einem Mix, ich denke auch der nächste Stadtrat, so ich denn mit dabei bin, haben wir wieder einen schönen Generationenmix. Und das finde ich, das kann man sogar vorbildhaft den anderen zeigen, wie man dort zusammenarbeitet.
Das ist ja fast ein ganz gutes Schlusswort. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du noch erzählen möchtest?
Ja, das habe ich jetzt im Grunde alles gesagt. Ich muss sagen, es hat nie so viel Spaß gemacht wie jetzt im Stadtrat. Bezirk, sagen wir, Ausnahme, das ist auch wieder was Besonderes. Und es würde mich freuen, wenn es so weitergehen würde. Träume davon, dass wir vielleicht so eine Fraktion von 5 Mitgliedern zusammenkriegen, wäre nicht schlecht.
Ja, wir haben ja sehr, sehr, sehr interessante Kandidaten und Kandidatinnen auf der Liste.
Oh ja.
So gut waren wir wahrscheinlich echt noch nie aufgestellt.
Nein, da bin ich stolz drauf. Also in so einer Gruppe zu sein, das ist wirklich schön.
Ja, ich bin ja seit kurzem dabei und mir macht es auch total viel Spaß. Ich hoffe, wir können noch einiges anschieben. Deswegen, ihr Hörer und Hörerinnen, wählt uns und nicht nur das, macht's auch mit, kommt's vorbei. Wir haben ja viele Veranstaltungen, Kino, Informationsveranstaltungen, alles könnt ihr aber auf unserer Webseite lesen und auch auf den sozialen Medienkanälen. Abonniert auch den Podcast, kommen noch weitere interessante Ausgaben. Ich möchte es nochmal erwähnen, wir sind ja die einzige Partei, die keine Firmenspenden annimmt und auch nicht von anderen Lobbyverbänden. Und deswegen brauchen wir auch Mitglieder und Mitgliederinnen, einfach mitmachen, dann hilft uns das nicht nur finanziell, sondern auch natürlich, je mehr wir sind, desto höher ist die Aussagekraft, die Gewichtung in der Stadt. Wird uns freuen, hört nächste Woche wieder rein. Danke.
Ciao.
Danke, Joachim.